HR Info. Politik.
Der Hesse Udo Bullmann ist seit 20 Jahren im Europaparlament. Seit einem Jahr ist er dort Chef der sozialdemokratischen Fraktion. Udo Bullmann tritt wieder für die SPD bei der Europawahl am 26. Mai an, auf Platz 2 hinter der Spitzenkandidatin Katharina Barley. Nach der jüngsten Umfrage von Infratest DIMAP würden derzeit nur 17% der Befragten die SPD wählen, hinter CDU/CSU mit 30% und den Grünen mit 19%. Eine schwierige Ausgangslage für die SPD. Welche Rolle spielt sie? Wie sieht sie die Zukunft der EU? Darüber hat sich unser Brüssel-Korrespondent Andreas Mayer-Feist mit Udo Bullmann unterhalten.
London, Großbritannien, der Ärger, der Wirbel, das Chaos. Ist das noch etwas, was Sie beschäftigt oder langweilt Sie das?
Ja, das kann niemanden langweilen. Das ist aufregend und es wird weiter aufregend bleiben. Ich kann nur hoffen, dass nach der Blockade der britischen Parlamentspolitik die Menschen in Großbritannien endlich wieder das Sagen bekommen. Sie sind ja hinters Licht geführt worden mit vielen Lügen in der gesamten Brexit-Kampagne. Jetzt liegt die Rechnung auf dem Tisch. Menschen sollen selber entscheiden über ihr Schicksal. Das ist meine feste Auffassung dazu.
Wenn die EU kleiner wird, was bedeutet das denn für die Europäische Union, für ihr Gewicht in der Welt?
Ich bin alleine deswegen nicht gelangweilt, weil es dafür zu wichtig ist. Ich glaube, die Europäische Union ist das einzige historisch gelungene Experiment, wie wir in Freiheit und Demokratie uns selber, ja, nicht nur heute regieren, sondern auch unsere Zukunft gestalten. Und es gibt viele, die das nicht mögen international. In Russland ist es verpönt, unsere gesellschaftlichen Freiheiten zu leben. Neuerdings leider auch im Weißen Haus gibt es viel Kritik an unserer Idee, dass unsere Welt nicht nur Trumps Businessmodell ist. Insofern hat die Europäische Union was zu verteidigen. Und natürlich sind wir stärker mit den Briten als ohne sie.
Betreiben die Briten das Geschäft von Putin, Trump und Erdogan?
Ich glaube, wir haben schon gesehen in der Brexit-Kampagne, wie viel Geld und wie viel negative Energie investiert wurde, um die Leute hinters Licht zu führen. Ich muss nur den Namen von Steve Bannon erwähnen. Cambridge Analytica war sein erstes großes Projekt. Lügengeschichten sind aufgetischt worden. Es geht es in der Gesundheitsversicherung voran, wenn man erst Europa verlassen hat. Es gibt wieder mehr Fisch in der Irischen See. Alles lächerliche Lügen, aber das Land war so gespalten, dass viel zu viele darauf hereingefallen sind.
Sprechen wir über den Wahlkampf, über die Stimmung in der SPD. Wechselhaft, ein gutes Ergebnis wäre wichtig für das Selbstbewusstsein. Vor 5 Jahren 27%, guter Wert, Umfragen heute deutlich weniger. Sie wollen einen Haltungswahlkampf führen, enttäuschte Wähler zurückgewinnen. Wer sind Ihre Hauptgegner im Wahlkampf? Die Christdemokraten oder diesmal die Grünen?
Nein, unsere Hauptgegner sind die Rechtsradikalen, die Europa zerstören wollen. Und dazu braucht es eine vernünftige Antwort. Und diese vernünftige Antwort ist historisch und kommt heute wieder immer von der Sozialdemokratie. Weil wir auf der einen Seite sagen, wir sind in der ersten Linie, wenn demokratische Freiheiten verteidigt werden. Überall, wo Menschen unterdrückt sind, sehen sie die europäischen Fahnen. Das ist unsere Angelegenheit, das ist unsere Sache. Mit uns wird es keine Unterdrückung geben, mit uns wird es keine Einschränkung von Meinungsfreiheit, von Pressefreiheit geben. Franz Timmermans, unser Spitzenkandidat, steht seit vielen Jahren in der ersten Reihe für diesen Kampf. Aber wir werden Europa auch nur festigen können, nur gewinnen können, wenn wir die Menschen wieder neu überzeugen. Und viele von denen, die enttäuscht sind über das, was in den letzten Jahren passiert sind, sind keine Rechtsradikalen, sondern einfach enttäuschte Menschen, die sehen, dass die Banken gerettet werden, aber auf der anderen Seite sich in ihrer eigenen Lebensrealität viel zu wenig nach vorne bewegt. Sie sind bedroht vom Arbeitsplatz her, sie wissen nicht genau, wie es mit ihrer Rente weitergeht, sie haben mitunter Ängste um die Konkurrenz, die zu Dumpingbedingungen ins Land kommt. Hier sind es nur Sozialdemokraten, die eine klare Handschrift schreiben, die dafür sorgen, dass Europa anders werden muss, fair werden muss, gerecht werden muss. Und deswegen glauben wir auch, dass wir viel Zustimmung finden werden in der laufenden Kampagne.
Und wenn man sich mal das Budget für Ihren Online-Wahlkampf ansieht, 1,6 Millionen Euro, 80 Mal so viel wie noch 2014, Twitter, Facebook, Instagram, vor allem die Jungen, sollen umworben werden. Aber wie verträgt sich das mit der praktischen Politik in Europa? Nehmen wir mal die Upload-Filter, das Urheberrecht. Da sind ja viele Junge gegen die Regelungen, die jetzt eingeführt werden sollen. Und sie fühlen sich ein bisschen im Stich gelassen, genau durch solche Entscheidungen.
Ja, das war eine sehr umstrittene Entscheidung. Sie war am Ende des Tages auch knapp. Ich darf an der Stelle Herrn Meyer-Feist darauf hinweisen, dass die deutschen Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten geschlossen gegen die Upload-Filter gestimmt haben.
Umso schwieriger und komplizierter für die Jungen,
natürlich,
die es verstehen müssen.
Ja, aber wir sind nicht der Auffassung, dass das Internet und seine Freiheiten eingeschränkt werden dürfen. Auf der anderen Seite wollen wir den fairen Interessenausgleich. Natürlich müssen die Kreativen, die Journalistinnen und Journalisten einen anständigen Ertrag für ihre Arbeit bekommen. Und es darf nicht sein, dass die Internetgiganten hier alles einsacken, ohne am Ende des Tages unsere kreativsten Kräfte in der Gesellschaft anständig entlohnt zu sehen. Ich glaube, dass die Praxis zeigen muss, ob wir hier schon angekommen sind. Ich glaube, es wird Schwierigkeiten geben. Ich denke, das ist noch nicht das letzte Wort gesprochen.
Nach der Wahl, es wird viel schwieriger werden. Wahrscheinlich reicht es nicht mehr, zwei große Fraktionen, um stabile Entscheidungen herbeizuführen. Ist das ein Risiko für die SPD, wenn zum Beispiel die Liberalen mit ins Boot kommen müssen, vielleicht deutlich gestärkt durch Emmanuel Macron? Und sie stehen am Ende vielleicht machtlos da?
Nein, ich glaube, dass das eine Chance ist, in die wir gehen, für Europa, aber insbesondere auch für uns, für die Sozialdemokratie. Meine Fraktion hat sich unter meiner Führung inhaltlich neu aufgestellt. Wir orientieren uns an einem modernen Zukunftsprogramm. Wir sagen, wir wollen eine wettbewerbsstarke Wirtschaft. Die muss aber im Einklang mit unserer Umwelt funktionieren. Alles andere ist angesichts des Klimawandels nicht mehr vertretbar. Und sie muss, und das ist ein Unterschied zu den französischen Liberalen, sie muss mit den Menschen und für die Menschen funktionieren. Macron hat seine Lektion gelernt mit den Gelbwesten, denke ich doch. Anders ist es nicht zu erklären, dass er jetzt mit uns der Auffassung ist, dass wir überall anständige Mindestlöhne brauchen in Europa. Es kann nicht sein, dass er auf der einen Seite die reichen Steuern kürzt und auf der anderen Seite der ländlichen Bevölkerung die ganzen Kosten aufbürden will, die es nun mal erfordert, wenn wir in eine neue Welt gehen wollen. Hier haben wir Sozialdemokraten die richtigen Konzepte und ich glaube, wir sind auch diejenigen, die den sozialen Ausgleich in dieser Frage finden.
Ist das überhaupt machbar oder ist das nicht viel zu viel versprochen, ein europäischer Mindestlohn im Moment, Bulgarien 1,60 Euro oder 70? Wie kann man das überhaupt zusammenführen?
Also wir reden ja nicht von dem europäischen Mindestlohn, wir reden von europäischen Mindestlöhnen, die sich natürlich orientieren müssen am Einkommensniveau der jeweiligen Volkswirtschaften, an der Produktivität, die in der jeweiligen Volkswirtschaft erreicht werden kann. Aber sie sollen sicherstellen, dass Teilhabe funktioniert von den Menschen, die hart arbeiten. Wenn sie vollschichtig arbeiten, dann müssen sie nicht anschließend noch um Unterstützung betteln, dann muss ihr Lohn sie ernähren. Nur dann haben sie eine Chance, Familien anständig auszustatten, die Kinder in die Schule zu schicken, Kinderarmut zu bekämpfen. Das ist einer unserer wichtigsten Themen, damit ja die Menschen, die am Ende des Tages die Zukunft Europas schreiben, auch sorgenfrei leben können. Dafür arbeiten wir und dafür kämpfen wir.
Soziales Europa und Klimaschutz, das gibt ja viele auch Ihrer Wähler, die sagen, der Klimaschutz könnte auch unsere Arbeitsplätze gefährden. Also bleibt das nicht auf halbem Weg dann stecken, weil Sie doch auch Rücksicht nehmen müssen, zum Beispiel auf Industriearbeiter.
Also wir haben in dieser Legislaturperiode zwei große Investitionsprogramme geschnitten, mit denen Hunderte von Milliarden privater und öffentlicher Investitionen beflügelt werden in der Europäischen Union. Ich war zweimal Berichterstatter des Parlaments dafür und wir haben sauber darauf geachtet, dass der Anteil der umweltorientierten Investitionen ständig nach oben geschraubt wird. Und wir wollen nicht nur, dass das Geld dort ausgegeben wird, wo sowieso schon hinreichend Infrastruktur ist, sondern wir gehen ganz bewusst auch in die Regionen, wo es Umstellungsprobleme gibt. Also in die Kohlereviere, in die Braunkohlenzentren, wo wir wissen, dass morgen anders gearbeitet werden wird als gestern. Und die Leute dürfen wir auch nicht vergessen. Die Menschen dürfen wir nicht außen vor lassen. Das ist der große Unterschied, den Sozialdemokraten machen. Wir haben Erfahrung in Strukturwandel. Wir haben dafür gesorgt, dass Rhein und Ruhr moderne Volkswirtschaften entstehen, nach Kohle und Stahl, die ja am Beginn der Europäischen Union standen. Insofern sind wir auch die Experten in dieser Zeit, unsere Volkswirtschaften in eine gute Zukunft zu führen. Ja, ich glaube, wir haben gute Angebote.
Wie sehen Sie denn im Moment Ihre Rollenverteilung im Wahlkampf? Katharina Barley als Repräsentantin des, sage ich mal, modernen Europas und Sie als bewährte Kraft in Brüssel, die weiß, wie man die Strippen zieht?
Ich glaube, dass wir unterschiedliche Erfahrungshintergründe haben. Das moderne Europa ist uns, glaube ich, beiden sehr am Herzen gelegen. Ich mache hier jeden Tag was Neues. Es ist nicht so, dass wir immer nur das wiederholen würden, was wir Jahre zuvor gemacht haben. Ganz im Gegenteil. Das Europäische Parlament zeichnet sich dadurch aus, dass sie jeden Tag eine neue Baustelle haben und dass sie jeden Tag ein Stück weit nach Westen gehen, New Frontier, neue Entdeckungen machen. Da wird es niemandem langweilig. Der Unterschied ist eher der, Katharina hat ihre politische Erfahrung in der Bundespolitik gesammelt, vor allen Dingen jedenfalls. Ich viele Jahre jetzt in Europa und ich glaube, dass wir das Beste aus beiden Welten zusammentragen.
Wenn Sie freitags unterwegs sind, die Demonstration der Schüler für mehr Klimaschutz, ist das was, wo Sie sagen, super oder Vorsicht? Wo stehen Sie?
Ja, wir haben versucht, Greta Thunberg einzuladen in das Europäische Parlament zusammen mit anderen Fraktionen. Das ist leider gescheitert an Konservativen und Liberalen. Ja, die zwei Dinge gesagt haben, erstens Kinder gehören in die Schule und zweitens im Parlament reden wir. Und das ist ein Herr-im-Haus-Standpunkt, den ich nicht teilen kann. Im Gegenteil, ich bin der Auffassung, wir gehören in den Dialog mit den jungen Menschen. Ich begrüße das, dass junge Menschen unterwegs sind, den Klimawandel zu bekämpfen. Ich finde es toll, dass diese Generation die Herausforderung annimmt und uns auch in die Pflicht nimmt, unsere Politik zu ändern. Das ist exakt die Linie, die wir als Fraktion vertreten. Wir haben dann eigenständig Jugendliche aus ganz Europa eingeladen zu uns in die Fraktion. Das war eine hochspannende Diskussion. Der eine junge Mann, der sofort sich meldete, sagte, ich bin mit euch, ich will das mit der Umwelt, aber ich komme aus keiner reichen Familie. Könnt ihr dafür sorgen, ihr seid doch Sozialdemokraten, dass bei uns auch saubere Energie die Wohnung warm macht im Winter? Und könnt ihr dafür sorgen, dass meine Familie, meine Brüder, meine Schwestern sich auch gutes Essen leisten können? Wir waren mitten in der Debatte, wo wir hingehören.
Das hat ja auch Martin Schulz immer gesagt. Treffen Sie sich noch oft mit ihm?
Bei Gelegenheit sind wir gemeinsam unterwegs oder treffen uns, wir tauschen uns auch aus. Er hilft in dem Wahlkampf so gut er kann und das ist gut so.
Er hat ja dafür gesorgt, dass Europa ganz oben ist in dem Koalitionsvertrag in Berlin. War das zu großspurig angesetzt?
Wir haben beide mitgeschrieben an dem Koalitionspapier und das war einer seiner größten Erfolge, dass er das sicherstellen konnte in dieser Situation, die wir uns ja auch nicht ausgesucht hatten. Wir hatten keine große Ambition auf die große Koalition, haben aber aus europäischer Verantwortung in erster Linie gesagt, das dürfen wir nicht den anderen überlassen. Ich glaube, dass wir auf dem Weg sind zu liefern, wenn Sie anschauen, was Olaf Scholz unternommen hat, um die Finanztransaktionssteuer wieder flott zu kriegen. Wenn Sie sich anschauen, dass er aus der Politik des Sprücheklopfens ausgestiegen ist und pragmatische Schritte in die richtige Richtung macht, auch bei der Digitalsteuer, dann glaube ich, es braucht immer Sozialdemokraten, um den Fortschritt zu organisieren, gerade auch in Europa.
Können Sie sich vorstellen, dass Deutschland und Frankreich da zusammenstehen, ein gemeinsames europäisches Steuerprogramm zu entwickeln und dann ja mit Mehrheitsentscheidungen zu arbeiten und eben nicht nur mit dieser blockadeanfälligen Einstimmigkeit?
Ich bin sehr dafür. Meine Fraktion fordert das schon geraume Zeit. Es war der sozialdemokratische Kommissar Pierre Moscovici, der das vorgeschlagen hat, jetzt auch während seiner Mandatszeit, dass wir endlich aussteigen aus dieser Blockadeposition der Einstimmigkeit. In der Tat, Sie haben völlig recht, Herr Meyer-Feist. Ich glaube, Deutschland und Frankreich könnten hier vorangehen und Meilensteine setzen und dann werden andere folgen.
Die neue Kommission, wie könnte die aussehen? Mit einem Kommissionschef Manfred Weber vielleicht als Vertreter der stärksten Fraktion in einer Dreierkoalition mit den Liberalen, in denen dann eben auch die Macron-Partei etwas zu sagen hat?
Das ist genau der Unterschied zu früher. Wir werden keine Hinterzimmer-Deals machen im Vorfeld dieser Wahlentscheidung, sondern wir kämpfen um Mehrheiten. Und Kommissionspräsident wird die Persönlichkeit, die eine Mehrheit im Europäischen Parlament wird organisieren können. Und die Europäische Volkspartei, die aus den letzten 30 Jahren fast immer das Personal gestellt hat, wird lernen müssen, dass es auch Mehrheitsbildungen geben kann, in denen sie nicht immer den Stichentscheid haben. Das wird eine inhaltliche Frage werden. Wir haben ein ambitioniertes Programm vorgelegt, 4 Seiten auf europäischer Ebene, ein bisschen mehr jeweils national, aber in den 4 Seiten steckt alles drin, was wir brauchen. Das soziale Europa, das umweltengagierte Europa, das gute wirtschaftliche Auskommen für die Menschen in Europa. Daran werden wir uns orientieren und dann liegt das Programm auf dem Tisch und dann werden wir gucken, mit wem wir das machen können. So wird es sein. Und deswegen können unsere Wählerinnen und Wähler sicher sein, wir kämpfen nicht um Posten, wir kämpfen um Inhalte, wir kämpfen auf die Perspektive, die den Menschen geboten werden soll in den nächsten 5 Jahren. Europa muss sich ändern und wir werden dafür sorgen.
Es gibt Umfragen, die sagen, dass die rechtsextremen und europaskeptischen Parteien doch deutlich größer werden. Wir haben auch entsprechende Parteien in europäischen Regierungen, auch Probleme mit einigen Staaten. Jetzt gibt es die Überlegung in der derzeitigen Kommission, mangelnde Rechtsstaatlichkeit mit weniger Finanzzuwendungen abzustrafen, sagen diejenigen, die davon betroffen sind. Ist das ein Weg für die Zukunft?
Also wir haben 2 Länder Verfahren belegt. Das ist Polen und Ungarn. Technisch heißt das der Artikel 7. Also wir leiten ein Verfahren ein, dass wenn sie das nicht stoppen, den Rechtsstaat zu unterlaufen, dann können sie Sanktionen gewärtigen. Und das geht dann bis zum Verlust der Stimmrechte in der Gesetzgebung. Das hat seinen guten Grund, weil sowohl in Polen als auch in Ungarn systematisch die Rechte der Journalistinnen und Journalisten untergraben werden, das Justizsystem unterlaufen wird und. Und das seit vielen Jahren. Trotzdem ist das Verfahren zu langwierig und zu kompliziert. Ich bin sehr dafür, dass wir ein Frühwarnsystem installieren, wo wir schneller merken, dass Länder gegen Recht und Gesetz verstoßen, wie es in Europa üblich ist. Es geht ja nicht darum, ein Land zu bestrafen. Es geht darum, seine Bürgerinnen und Bürger zu beschützen, weil sie als europäische Bürger ein Anrecht haben auf freie Meinungsäußerung, auf anständige Gerichtsbarkeit. Und alles, was wir da nach vorne werfen können, um mehr Rechtssicherheit überall in Europa zu garantieren, halte ich für vernünftig.
Aber muss man da nicht klare Kante zeigen? Also wenn man merkt, die Justiz funktioniert nicht richtig, und die EU pumpt ja auch in bestimmte Länder viel Geld rein, was vielleicht dann durch Korruption verloren geht, zurückgeklagt werden soll. Und das geht nicht, weil die Justiz eben zusammenarbeitet mit dunklen Kräften. Da muss man doch klar sagen, okay, wenn es so ist, dann kürzen wir auch hier und dort bei den Fördermitteln.
Ich glaube, dass man sehr viel härter ran muss bei den Korruptionsverfahren. Wir sehen ja beispielsweise, dass Herr Orban durchaus andauernd seine persönliche Entourage speckig macht, dadurch, dass er auch Fördermittel in die nächstgelegenen Betriebe steckt und dass dann anschließend der Versuch unternommen wird, Nachbarländer aufzukaufen, dort die Industrie, insbesondere natürlich auch die Medienindustrie aufzukaufen. Das müssen wir stoppen, das darf nicht so weitergehen.
Wenn Sie im Wahlkampf unterwegs sind, so richtig merkt man davon ja nichts durch diese ganzen Brexit-Geschichten.
Also ich glaube, dass den Menschen auch gerade in Deutschland bewusster ist, um was es geht. Es ist nicht mehr beliebig. Man kann nicht mehr die Geschichten erzählen, ach na ja, das Europäische Parlament, das ist ja nicht so wichtig. Im Gegenteil, diese Politisierung, die wir auch erlebt haben über die Brexit-Erscheinung, zeigt uns klar, wo der Abgrund ist. Und zeigt uns auch klar, wo die Notwendigkeit ist, demokratische Kräfte in Europa zu stärken. Ich nehme Menschen in Deutschland als interessierter wahr, als in anderen Wahlkämpfen. Und ich glaube, dass gerade junge Menschen spüren, dass das ihre Generation ist, die die Entscheidung mitfällen muss, weil es um ihre Zukunft geht.
Aber fühlt sich die Generation noch von den Parteien, wie sie jetzt sind, verstanden? Es gibt ja einige, die sagen, warum wählen wir eigentlich so? Also es sind ja nationale Parteilisten. Warum wählen wir nicht ganz anders und vielleicht europäische Parteien?
Dagegen sind wir in keiner Weise. Im Gegenteil, wir haben im Europäischen Parlament dafür gestimmt, dass wir gemeinsame europäische Listen endlich aufstellen. Das ist im Widerstand der Konservativen gescheitert. Auch hier, glaube ich, wird die Entwicklung weitergehen. Wir sind ja Teil einer sozialdemokratischen Parteifamilie, sind die einzige Gruppierung im Europäischen Parlament, die Mitglieder aus 28 Ländern hat. Wir sind sehr dafür. Die Sozialdemokratie ist historisch eine internationale Bewegung. Natürlich wollen wir die bestimmende Kraft in Europa sein mit transnationalen Listen, mit vielen Partnerschaften, die wir heute schon zwischen den italienischen, den spanischen, den französischen und den deutschen Freunden haben.
Wird zu sehr auf die Themen geschaut, müssen wir erstmal auf die Struktur der EU gucken. Ist das vielleicht jetzt auch eine gute Chance durch den Brexit? Wer hat die Macht? Wo ist die Macht angesiedelt und der Einfluss? Das schwächt natürlich die EU, weil sie sich angreifbar macht, wenn sie sich mit sich selbst beschäftigt. Aber wäre das nicht sehr wichtig für die Wahlperiode, die jetzt kommt?
Ja, ganz sicher muss die Europäische Union sich auch reformieren, fitter machen, das Dach des Hauses besser decken, gerade in der Wirtschafts- und Währungsunion, bei der Finanzpolitik, bei der Steuerpolitik. Aber ich will Ihnen eines sagen, wenn wir die Menschen begeistern wollen, dann müssen wir ihnen zeigen, dass wir für ihre Zukunft kämpfen, für ihren Arbeitsplatz, für ihre Ausbildung, für die nächste Generation, damit der Traum der Europäerinnen und Europäer, wenn du hart arbeitest, dann wirst du auch die Früchte dafür ernten können, wie der wahr wird. Und nur wenn wir ihnen das zeigen, werden sie verstehen, warum wir einen europäischen Finanzminister brauchen oder warum wir da oder dort die Einstimmigkeit abschaffen müssen. Wenn wir technisch anfangen, die Dinge zu erläutern, wird das wenige überzeugen. Vielleicht außer den Insidern, die sich in Brüssel auskennen, aber die sind nicht alleine unsere Zielgruppe. Wir müssen wieder ein Flackern in die Augen der Menschen bekommen, wenn es um Europa geht. Das hat die Kriegsgeneration gewusst. Das wussten die, die den eisernen Vorhang zerschnitten haben, was Freiheit bedeutet, was ihre Perspektive wert ist. Und auch der neuen Generation müssen wir zeigen, das ist euer Leben. Die junge Generation in Großbritannien hat das verstanden. Sonst wären nicht Millionen Menschen unterwegs am Wochenende und würden demonstrieren gegen den Brexit. Ich glaube, wenn wir es mit angemessener Sprache versuchen, werden es andere auch sehen.
Viele haben Angst vor dem, was ganz weit weg ist, aber doch ganz nah heranrückt. China, es gibt Konkurrenz. Muss ich die EU in Zukunft mehr abschotten, ohne in Protektionismus zu verfallen, oder ein gesundes Maß an Protektionismus nutzen, um eben Wirtschaftsgefahren von außen zu begegnen?
Also China zu ignorieren wäre naiv. Das darf man weder wirtschaftlich noch politisch tun. Da ist schon ein Gigant entstanden, dessen Tun oder Lassen für die Weltwirtschaft von größter Bedeutung ist.
Da haben ja viele auch Angst, die um ihre Jobs fürchten, wenn eine chinesische Firma kommt.
Ja, ich komme darauf. Was Schluss sein muss, ist Naivität. Ja, also man darf natürlich nicht den Staatskonzernen entweder aus der arabischen Welt oder aus China erlauben, sich bei uns einzukaufen, ohne dass umgekehrt die gleichen wirtschaftlichen Bedingungen in deren Ländern gelten. Und es gibt ein zweites, was ich sagen muss, weil mir das seit Jahren am Herzen liegt. Die Europäer müssen wieder lernen, mit ihrer eigenen Zukunft anders umzugehen. Diese Schäuble-Kultur, alle haben den Gürtel enger zu schnallen, solange bis überall Arbeitslosigkeit wächst, muss vorbei sein. Warum ist es denn die chinesische Firma, die den Hafen von Piräus renovieren muss? Warum erlauben wir den Chinesen, das halbe Mittelmeer aufzukaufen in einer Situation, wo Europa brennt, wo Afrika brennt, wo wir sehen, was in der Türkei passiert? Warum investieren wir nicht dort, wo unsere Kultur ursprünglich herkommt, in die Universitäten, in die Marktplätze, in den Mittelstand, damit dort wieder vernünftiges Wirtschaften möglich ist, aber auch die Kulturen aus Schwarzafrika, aus Asien, aus der Türkei, aus Europa sich begegnen und man darüber redet mit den jungen Menschen, wie geht das moderne Zusammenleben, wie kommen wir aus mit unterschiedlichen Religionen, wie sieht eine gute Gesellschaft aus, was ist mit den Rechten der Frau, das muss dort passieren. Also nicht nur den Chinesen das Investment überlassen, nicht im Mittelmeer, nicht in Südeuropa, nicht nur an der Seidenstraße und auch nicht in Afrika im Übrigen.
Sprechen wir mal über Afrika. Flüchtlingsverteilung, redet keiner mehr darüber? Also so eine richtige Migrationspolitik in Europa gibt es nicht. Wie sind da Ihre Vorstellungen?
Ich bin nach Sizilien gefahren und habe mir angeschaut, warum Sea-Watch die 47 Menschen nicht entladen durfte, nicht in Italien, von Bord gehen lassen durfte, weil Herr Salvini damit seine politischen Spiele treibt. Ich finde das widerlich. Wir haben dann durch unsere Präsenz mit den Freunden aus Rom dafür gesorgt, dass es doch noch ein glimpfliches Ende genommen hat. Aber wir müssen weg von diesen Einzelfällen. Wir müssen weg, dass wir jedes Mal den Notstand ausrufen, wenn ein Schiff landet. Und wir müssen auch auf jeden Fall nicht eine Politik betreiben, die wegschaut. Ansonsten wird weiter gestorben werden. Wir brauchen sichere Fluchtwege für die Menschen, die vor Krieg fliehen. Aber wir brauchen auch eine geregelte Zuwanderung, die es den jungen Nationen in Afrika ermöglicht, uns Menschen zu schicken, die bei uns ausgebildet werden, die eben nicht die Todesroute über das Mittelmeer wählen müssen. Da hat die Europäische Union Nachholbedarf. Das müssen wir sofort angehen nach der Wahl.
Sie sind 20 Jahre dabei. Jetzt mal ein Appell an Ihr Gefühl in 20 Jahren. Wo steht die EU da?
Ich hoffe, dass es weiter so viel brennende Leidenschaft gibt für das europäische Projekt. Am Ende, Herr Meyer-Feist, sind es Menschen, die den Unterschied machen. Und nur wenn im Parlament, wenn in der Kommission und wenn in den Mitgliedstaaten Menschen vorhanden sind, die für Europa brennen, die wissen, dass es morgen einen neuen Tag zu gewinnen gibt, den man besser gemeinsam macht in dieser unsicheren Welt, dann wird es ein gutes Europa geben. Aber wir sind auch glücklich über die vielen, die heutzutage sonntags demonstrieren für Europa, die aufstehen und der Politik zeigen, wir sind da, weil wir sind überzeugte Europäerinnen und Europäer. Das hilft uns sehr und das wollen wir weiter so haben.
Europa vor der Wahl, heute mit Udo Bullmann, dem Chef der Fraktion der Europäischen Sozialdemokraten. Vielen Dank für das Gespräch. Sie können es auch hören auf hrinforadio.de.